So, lieber Freund und Bruder, Andreas Meissner hat uns vorletzten Sonntag Mut gemacht. Wir sollten doch zum Gottesdienst unsere Bibeln wieder mitbringen. Und die, die seinen freundlichen Aufruf gefolgt sind, können heute mit mir Philipper Kapitel 3 lesen. Philipper Kapitel 3. Ich habe hier vor mir die Hoffnung für alle. Philipper Kapitel 3. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder, freut euch, weil ihr zu Christus gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass eure Gewissheit dadurch größer wird. Hütet euch aber vor allen, die eure Gemeinde zerstören wollen. Sie sind wie bösartige Hunde, diese falschen Lehrer, die euch einreden wollen, dass ihr euch beschneiden lassen müsst. Glaubt ihnen nicht, denn zu Gottes Volk gehört man nicht durch äußere Zeichen. Nein, wir sind Gottes Volk, weil Gott uns seinen Heiligen Geist geschenkt hat und wir ihm dienen. Wir verlassen uns auf Jesus Christus und nicht länger auf das, was wir selbst tun können. Ich selbst könnte mich mit größerem Recht als manch anderer auf diese Vorzüge berufen, wenn es wirklich auf die Beschneidung ankäme. Ich wurde 8 Tage nach meiner Geburt beschnitten, wie es das Gesetz vorschreibt. Ich stammte aus dem Volk Israel und kann sogar meine Herkunft aus dem Stamm Benjamin nachweisen. Von Geburt an bin ich ein Jude, wie schon alle meine Vorfahren. Außerdem gehöre ich zu den Pharisäern, der Gruppe, die am strengsten darauf achten, dass Gottes Gesetz eingehalten wird. Ich habe die christliche Gemeinde mit fanatischem Eifer verfolgt und die Regeln des Gesetzes bis in alle Einzelheiten erfüllt. Also gemessen an dem, was das Gesetz fordert, brauche ich mir nichts vorzuwerfen. Aber seit ich Jesus Christus kenne, ist für mich alles ein Verlust, was ich früher als großen Gewinn betrachtet habe. Denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Ja, alles andere ist für mich nur noch Dreck, wenn ich bloß Christus habe. Zu ihm will ich gehören, denn ich weiß, dass niemand vor Gott bestehen kann, der das Gesetz buchstabengetreu erfüllt, sondern nur, wer an Jesus Christus glaubt. Um ihn allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren, damit ich auch seine Leiden mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben kann. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Wir alle, die wir auf dem Weg zum Ziel sind, wollen uns so verhalten. Wenn ihr in dem einen oder anderen Punkt nicht meiner Meinung seid, wird Gott euch Klarheit und Einsicht schenken. Doch an dem, was ihr schon erreicht habt, müsst ihr auch festhalten. Bleibt nicht auf halbem Weg stehen. Liebe Brüder, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich. Denn ich habe es euch schon oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen. Hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und für ihre Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben hier auf Erden. Unser Bürgerrecht dagegen. Unser Bürgerrecht haben wir im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Retter. Dann wird unser hinfälliger, sterblicher Leib verwandelt und seinem auferstandenen, unvergänglichen Leib gleich werden. Denn Christus hat die Macht über alles. Wir werden noch einmal still zum Gebet. Allmächtiger Gott, lieber himmlischer Vater, und jetzt bitten wir dich, dass du reden möchtest. Zu jedem Einzelnen von uns. Dort, wo wir auch deinen Zuspruch am nötigsten haben. Lass alles in uns stille werden und zur Ruhe kommen. Dass wir hören, dass wir verstehen, dass wir in den Alltag umsetzen können, was du uns hier an Licht und an Erkenntnis schenkst, für und auf den Weg, der nach Hause führt zu dir in deinem Himmel. Amen. Zeitgemäß oder ewigkeitsgerecht leben, das ist die Frage. Es ist interessant, dass Paulus hier diesen ganz wichtigen Aufruf uns abholt. Freut euch in dem Herrn. Freut euch, weil ihr zu Christus gehört. Ich werde nicht müde, das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass eure Gewissheit dadurch größer wird. Es ist eine Freude, die davon lebt, weil sie eine gespeist wird aus Gottes Ewigkeit. Nicht der Schlüsselvers ist ja in Vers 20. Unser Bürgerrecht, anderen Übersetzungen unsere Heimat aber, das haben wir im Himmel. Unsere Heimat, dort wo wir hingehören, dort wo wir jemand sind, dort, wo unser Name eingetragen und eingeschrieben ist. Dort, wo wir unseren Weg, unsere Maßstäbe, aber auch unsere Zuwendung erfahren. Das ist Ziel, das ist Weg, das ist Gegenwart, das ist Zuspruch. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben. Wir sind auf die Ewigkeit ausgerichtet. Die Ewigkeit ist ja das Ziel. Die Ewigkeit ist ja, wohin dieser Weg führt, auf den wir gehen dürfen, zu der wir eingeladen worden sind. Unser Herr sagt ja, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es ist diese ewigkeitsgerechte Einstellung, die den Zuruf geradezu erzwingt. Freut euch in dem Herrn. Immer da, alle Wege, bleibend. Und das finde ich sehr schön hier wiedergegeben, weil ihr zu Christus gehört. In den meisten Übersetzungen steht hier, freut euch in dem Herrn. Und wenn ich mich in dem Herrn freue, dann gründet ja, dann hat ja die Statik dieser Freude doch seine Begründung darin, dass ich weiß, wem ich gehöre. Zu wem ich mich bekenne und der, der sich zu mir bekennt. Mich will, mich ausgewählt hat, mich adoptiert hat. Freut euch in dem Herrn. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen. Weiß ich doch, dass eure Gewissheit dadurch größer wird. In dem Text, aus dem ja das Neue Testament übersetzt wurde, da steht hier, für dadurch, dass eure Gewissheit größer wird, da steht das Wort stolpern, scheitern, zusammenbrechen, versagen. Was hat denn das damit zu tun? Und da steht aber ein A davor. Eben, dass das nicht passiert. Freut euch in dem Herrn alle Wege und es bekümmert euch nicht, um euch das immer und immer wieder zu sagen, weil es uns gewisser macht, weil es uns vor dem Stolpern bewahrt, vor dem Scheitern bewahrt, vor dem Zusammenbrechen bewahrt, vor dem Versagen bewahrt. Und das ist Evangelium. Das ist Evangelium, das durch die ganze Bibel sich erstreckt und immer wieder zu hören ist. Zum Beispiel in Nehemia 8, Vers 10. Bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das kann man auch übersetzen, denn die Freude am Herrn ist euer Burg. Denn die Freude am Herrn ist euer Schutz. Denn die Freude am Herrn ist eure Geborgenheit. Und in Römer 15, Vers 13. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude und Friede im Glauben, dass ihr völlige Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Der Gott der Hoffnung erfülle euch mit aller Freude, mit allem Frieden im Glauben, dass ihr Hoffnung habt durch die Kraft des Heiligen Geistes. Als ewigkeitsgerechten Lebensstil, als ewigkeitsgerechte Alltagserfahrung. Und dann sagt er hier in Vers 8, dass das das Ziel ist. Das ist das, worauf er sich konzentriert. Das ist das, was ihm diese Freude erhält. Denn das ist mir klar geworden gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Hat alles andere seinen Wert verloren, weil ich begriffen durfte. Und weil ich jeden Tag neu dazu aufgefordert bin, zu begreifen, zu bejahen, es existenziell anzunehmen, ich gehöre Jesus. Es ist eine Identität, es ist ein Zuspruch, nicht auf der Grundlage von irgendwelchen Lebensleistungen, und die Lebensleistungen hat Paulus ja von sich ja alle aufgeführt, und schon gar nicht von irgendwelchen Auszeichnungen, die man von Menschen bekommen kann. Es ist nicht eine Identität aufgrund dessen, was ich habe oder dessen, was ich kann, und schon gar nicht, wie ich bei anderen akzeptiert werde. Es ist eine Identität aufgrund meines Seins, aufgrund der Tatsache, ich gehöre Jesus. Auch das ist ein Evangelium, das durch die ganze Bibel anzutreffen ist. Zum Beispiel in Psalm 119, Vers 94. Ich bin dein, hilf mir. Wisst ihr, das ist so wichtig. Und es ist etwas, das uns im zeitgemäßen Treiben schnell verloren geht. Die Frage, wer bin ich? Ich gehöre nicht zu den großen Seelsorgern. Ist nicht meine Gabe. Auf den vielen und langen Reisen, die ich immer wieder zu tun habe für unser Hilfswerk, gibt es immer wieder lange Gespräche. Wenn ich in einem LKW sitze oder in einem Auto oder in einem Flugzeug, dann ist der Arme oder die Arme, die neben mir jetzt sitzt, die kann ja nicht aussteigen. Und dann hat man also Gelegenheit zu reden, auch eingehender, ausführlicher. Und auf die Frage, wer bist du, habe ich vor einigen Jahren mir angewohnt, wenn ich bei der Antwort nicht klar kam, wenn das irgendwo anfängt und nirgendwo aufhört, dass ich meinem Gesprächspartner ein Stück Papier gebe und da steht oben drüber, ich bin. Und dann sind 10 leere Zeilen. Und dann bitte ich, diese 10 leeren Zeilen immer mit den Worten auszufüllen, immer anzufangen, den Satz mit ich bin. Nicht ich habe, nicht ich war, nicht ich kann, nicht ich will. Ich bin. Und staune nicht schlecht, wie für manche das eine unüberwindliche Hürde zu sein scheint. Sie sich mühen. Aber warum ist das wichtig? Wenn ich sage, Jesus liebt mich und ich habe keine Ahnung, wer ich bin, ja, was bedeutet es dann, dass Jesus mich liebt oder ich andere? Wer bin ich? Und so begreifen wir hier, warum Paulus das in diesem Zusammenhang, dass wir uns freuen dürfen und freuen sollen, dass er sagt, der Grund, die Basis, das Fundament dazu ist zu wissen, dass ich Jesus gehöre, dass Jesus mein Herr ist. Hier auch in Vers 12. Mir ist klar, dass ich dies alles noch nicht erreicht habe, aber ich bin noch nicht am Ziel. Doch ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Theologisch gesehen sprechen wir hier von unserer Stellung, von unserer Position. Meine Stellung ist, ich bin sein Eigentum. Ich bin erkauft, ich bin erlöst, ich bin adoptiert. Ich bin versiegelt mit dem Heiligen Geist. Ich bin eingetragen in dem Buch des Lebens. Ich bin ein Kind Gottes, ein Sohn, eine Tochter. In Christus bin ich vollkommen. Ich bin vollkommen. Das muss man kurz erklären. Also ich gehöre zu denen, die einen amerikanischen Pass haben. Bin in den USA geboren, übrigens gestern vor 56 Jahren. Und das möchte ich ganz kurz erzählen. Das ist kein Zufall. Meine Mutter war mit mir schon im Weihnachten 1954 im Krankenhaus. Aber damals war man noch nicht so, dass man noch so auf Knopfdruck sagen kann, so Junge, jetzt ist Zeit, jetzt kommst du. Und meine Mutter war im Krankenhaus. Und ich überlege mir doch nicht zu kommen. Wollte sie wieder heim. Und dann tat ich so, als ob ich doch komme, wieder rein. Und so ging das hin und her bis zum 1. Januar. Und dann war ich fällig. Dann bin ich geboren. Und stellt euch vor, als mit 16 Jahren, da habe ich so eine Art Einrufungsbefehl bekommen. Als Amerikaner, ich werde mir dann sozusagen darauf vorbereitet. Wir hatten damals ein Lotteriesystem. Und je kleiner die Nummer, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass man ins Militär, und damals war ja Vietnam noch aktuell, und in den Krieg kommt. Und als Auslandsamerikaner war man von vornherein schon als Kanonenfutter prädestiniert. Und so war meine Lotterienummer die Nummer 16. Also geringer geht's fast nicht mehr. Ja. Und stellt euch vor, als ich 18 wurde, kam ein neues Gesetz heraus. Alle ab 1.1.1955 müssen nicht mehr ins Militär, werden nicht mehr eingezogen. Und damit war Vietnam für mich auch gestorben. Nur um einen Tag. Ja. Ich bin Amerikaner. Ich bin vollkommen Amerikaner. Also amerikanischer als ich es bin, kannst du gar nicht werden. Ja? Nee? Und so ist es. Ich weiß, wen ich gehöre. Wenn ich nach Amerika fliege und die sagen, wo kommst denn du her? Dann frage ich, was geht denn dich das an? Ich bin Amerikaner. Hier, Pass. Jetzt heißt es willkommen, herzlich willkommen nach Hause und rein mit dir. Ich bin Amerikaner. Steht er? Vollkommen Amerikaner. Ich meine, was die Amerikaner von mir haben, das steht auf einem anderen Blatt. Wie viel Steuer die von mir gesehen haben, doch, versteht ihr? Ich wohne ja hier in Deutschland. Ich arbeite hier in Deutschland. Gehe ab und zu mal nach Amerika. Aber meine Stellung ist ganz klar, das ist zementiert, das ist juristisch einwandfrei geklärt, wo ich hingehöre, wo ich Heimatrecht habe, wer mich reinlassen muss. Alles definiert. Aber meine Kondition, mein Zustand, was ich für ein Amerikaner bin, ja, das ist eine große Frage. Und da gibt es diese lebenslange Spannung. Ich wiederhole es. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch nicht lange erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin, dass ich setze alles daran, dass ich das Ziel erreiche, damit der Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Christus gehöre. Wie gesagt, meine lieben Brüder, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Aber eins steht fest, dass ich alles vergessen will, was hinter mir liegt. Ich konzentriere mich nur noch auf das vor mir liegende Ziel. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Meine Stellung, meine Position und mein Zustand, meine Kondition. Im Sport ist es ja enorm wichtig, dass Stellung und Zustand nicht allzu doll auseinanderklaffen. Ich meine, wenn ich daran denke, so als junger Mann, 20, da hatte ich auch ein Sixpack. Und mit 30, 35 ist das zum Vierpack ein wenig verrutscht. Und mit 40 war es nur noch ein Zweipack. Und mit 50 nur noch ein Fessle. Zustand, Stellung. Versteht ihr? Bei einem Sportler muss das zusammenpassen. Ein Sportler muss Kondition haben. Der muss in der Lage sein, die Leistungen zu bringen, um sich Sportler nennen zu dürfen. Sonst hechelt er den anderen nur hinterher. Und so ist es, dass wir in dieser Spannung leben. Zwischen dem, der ich wirklich bin, und dem, was das für mich in der Praxis, im Alltag bedeutet. Ich bin Vater, das ist meine Stellung. Das ist ganz absolut. Meine Kinder können niemals meine Vaterschaft verleugnen. Geht nicht. Es ist eine genetische Absolutheit. Allein die Frage ist, was haben sie davon, dass ich ihr Vater bin? Wie erleben das meine Kinder? Wie gehe ich auf sie ein? Ganz absolut. Der Ring am Finger zeigt es an. Ich bin Ehemann. Da gibt es ein Protokoll. Da gibt es ein Schriftstück, ein Dokument, das im Standesamt unterschrieben wurde und abgestempelt wurde. Ja, ja. Ich bin Ehemann. Aber wie erlebt das meine Frau? Wer bin ich für sie? Es ist interessant, das erwähne ich nur nebenher. Nicht in 1. Mose, da lesen wir wie vom Sündenfall des Menschen und dann steht auf einmal dieses Gerichtswort im Raum. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein, er wird aber über dich herrschen. Das Interessante ist, dass dort, wo Herrschen steht, da steht das Wort Maschall. Herrschen, gebieten, aber es heißt auch leiten, führen. Es ist auch dasselbe Wort für General, für Heerführer, für der vorangeht, für der dafür sorgt, dass der Feind und die Not und die Bedrohung zurückgedrängt wird und gelöst wird. Wer ein Soldat war und einen guten Offizier, einen General sein eigen nennen durfte, der kennt den Stolz und die Freude und die Opferbereitschaft, die das mit sich bringt. Weil, ja, das ist mein Herr, das ist mein Führer, das ist mein Heerführer, das ist mein Vorbild, das ist mein ganz persönlicher Held. Und wo der hingeht, da gehe ich mit. Stellung und Zustand. Ja, ja, ich muss mich darunter beugen. Ich muss hier mit Paulus ganz schnell sagen, ich habe dies noch nicht erreicht. Ich bin noch am Ziel. Stolpere gelegentlich auch ordentlich daran rum. Aber ich weiß, zu wem ich gehöre. Und ich weiß, dass ich auf diesem Weg und bei der Erfüllung und dem Erreichen dieses Ziel nicht allein gelassen bin. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde. Das steht auch irgendwo auf irgendeiner Liste. Und wenn ich nicht anderweitig Dienst habe, dann kann man auch erwarten, mich hier zu sehen. Aber wie erleben das meine Geschwister hier in der Gemeinde? Wir lernen hier auch noch etwas anderes, das man einflechten muss. Wir haben es hier nicht nur mit unserer Stellung zu tun. Ich bin Mitglied der Gemeinde. Wir haben es nicht nur mit dem Zustand zu tun. Ja, was hat meine Gemeinde davon, dass ich hier Mitglied bin? Sondern zu dieser Identität gehört auch eine Proximität. Also zu dieser Identität, wer bin ich, ist auch die Frage gleich gelöst, wo gehöre ich denn hin? Ja? Ich bin Ehemann, ja, wo ist meine Ehefrau? Ich bin Vater, ja, wo sind meine Kinder? Ich bin Gemeindemitglied, ja, wo bin ich? Nicht nur äußerlich, auch innerlich. Indem ich Gemeindemitglied werde, verspreche ich doch, sage ich doch, ihr seid meine Heimat, ihr seid meine geistliche Heimat, ihr seid meine Gemeindefamilie. Und so geht es darum, dass auch meine Kraft, meine finanziellen Möglichkeiten, meine Zeit so eingesetzt wird, dass wir alle auf den Weg, den wir zusammengefunden haben und miteinander gehen dürfen, dass dieser Weg möglich wird. Genauso wie es in Ehe und Familie der Fall ist. Ich bin Arbeitskollege. Was bedeutet das? Was bedeutet das für meine Mitarbeiter? Und wir wissen, dass auch in der Arbeitswelt zu unserer Identität, zu unserer Stellung, zu unserer Position, auch die Frage der Kondition, wie sieht denn das aus? Dass wir auch hier Unterordnung lernen müssen. Dass wir uns hier einbringen mit unserer Arbeitskraft, dass die Ziele der Firma und die Aufgaben, die uns gestellt werden, auf jeden Fall zur Zufriedenheit der Kunden erreicht und erfüllt werden. Es ist interessant, Unterordnung meint hier, wenn man mathematisch denkt, kann man diese Formel aufstellen. Unterordnung ist gleich Zuordnung plus Einordnung. Unterordnung ist gleich Zuordnung, wo gehöre ich hin, plus Einordnung, was mache ich dort? In der Firma, wo ich mal immer wieder bin, komme ich hin, da kriege ich einen Schlüssel in die Hand, da kriege ich so ein Papier in der Hand, oder manchmal sind es auch derer mehrer, nicht? Und da steht drin, was heute ansteht. Nicht? Wer meine Mannschaft ist, nicht? Und wohin die Reise geht. Und was da für eine Aufgabe auf uns erwartet. Was mit den Kunden vereinbart worden ist. Ich weiß, wo ich hingehöre. Und ich weiß, was ich dort zu tun habe. Das ist Unterordnung. Nee? Und so können wir weitermachen. Nur noch ein kleines Beispiel. Ich bin Sohn. Wir erfahren das meine Eltern. Mein Vater wird die nächsten Tage 80. Meine Mutter ist 78. Ja, ich weiß, da fragen Sie auch so in Ihrem Alter, auf wen Sie sich stützen können, wer für Sie da sein wird und für Sie sorgt und sich um Sie kümmert. Wir haben ja die Schwiegereltern da gehabt, Eltern meiner Frau, 12 Jahre, denke ich, waren es bei uns zu Hause. Da haben wir das erlebt, was es bedeutet, Sohn, Tochter zu sein, zu tragen, zu trösten, zu pflegen. Das Ziel ist eindeutig vorgegeben. In allen diesen Bereichen, Jesus Christus in allen Dingen ähnlicher zu werden. Und damit aufzuhören, eine widersprüchlich gespaltene Person zu sein. Der Isaac Newton, das ist der, der dieses berühmte Lied gedichtet hat, Amazing Grace. Nicht? Das singen die Schotten gern mit ihrer Dudelsäcke da. Ne, hört man ja immer wieder. Auch im Fernsehen, Radio. Und der sagte auch unter anderem einmal, ich bin nicht, was ich sein will. Ich bin nicht, was ich sein soll. Aber dank der Gnade Gottes bin ich auch nicht mehr, wer ich einmal war. Ich bin auch nicht, wie ich einmal sein werde, bei ihm, in diesem anderen Land. Aber durch Gottes Gnade bin ich, der ich bin. Oder bin ich, was ich bin. Das ist das, was uns hier in Philipper 3, ab Vers 12, dieses auf den Weg sein, dieses noch nicht angekommen sein, dieses, es ist eine gesunde Unzufriedenheit, zu der wir uns gerne stellen sollen. Und wir sind ja hier ja nicht alleingelassen. Es geht ja nicht hier um irgendwelchen hehren Vorsätzen, die der eine oder andere vielleicht auch jetzt am Silvester sich wieder aufgeschrieben hat, was in diesem Jahr anders werden soll. Sondern es gibt die Stellung, es gibt den Zustand und es gibt die Hilfe. Ja, Stellung, Zustand, die Hilfe. Position, Kondition, Provision. Nicht? Unser Herr lässt uns nicht allein. Er überlässt uns nicht unseren hehren, großen Dinge, die wir uns vornehmen, sondern er schenkt uns Hilfe. Er geht diesen Weg mit. Das Ziel ist klar vorgegeben. Der Weg ist klar vorgegeben. Und wir stellen fest, ich bin nicht allein. Und das ist auch der tiefere Sinn, warum wir heute Morgen hier sind. Um einander zu beweisen, du bist nicht allein. Ach, vielleicht hättest du dir angenehmeren Zeitgenossen und Weggenossen vorgestellt, nicht? Ja, aber wirst schon mit mir Vorlieb nehmen können, nicht? Ja, nicht? Wir sind nicht allein. Wir haben einander. Einander, um uns zu helfen, Jesus ähnlicher zu werden, auf diesem Weg zu bleiben, der nach Hause führt, zu Jesus in seinem Himmel. Deswegen sagt auch hier Paulus, liebe Brüder, nehmt euch ein Beispiel an mir und an den Menschen, die so leben wie ich. Wir haben Vorbilder. Also ich hätte nicht die Freiheit, das so zu sagen, wie Paulus das gesagt hat. Nehmt euch an mir ein Beispiel. Und schon gar nicht, wenn meine eigenen Kinder hier im Saal sitzen. Ja, ich könnte höchstens sagen, lernen von meinen vielen Fehlern. Ja, das schon. Nicht? Aber was Paulus hier sagt, ist, wir haben Vorbilder, wir haben Beispiele, Menschen, die ihr Verhältnis zu Jesus Christus so gestalten, dass Jesus wirklich lebendiger Mittelpunkt ihres Lebens ist. Und die uns auch vorleben, jawohl, die christliche Ehe kann gelingen, die christliche Familie kann gelingen, die christliche Gemeinschaft kann gelingen. Schwierigkeiten im Beruf können mit Jesu Hilfe überwunden werden. Ein ganz kleines Beispiel. Ich hatte im letzten Sommer, da wurden wir als Mannschaft weggeschickt, einen Umzug zu machen an einem Samstag. Und ich hatte einen Arbeitskollegen dabei, der ist Türke. Also der war völlig von der Rolle. Und der war wütend. Der wäre gern mit seiner Freundin, weiß ich, hingefahren. Und das war jetzt nicht mehr möglich. Und er hat seine ganze Wut auf mich ausgelassen. Und es war schwer. Nicht, der hat rumgebrüllt, der hat mich rumgeschubst, nicht, die Kundschaft hat schon ein bisschen komisch geguckt, Passanten sind stehen geblieben, haben sich das angeschaut, was geht denn hier ab? Die meinten, da gibt's bald eine Schlägerei. Und ich habe schon zum Handy gegriffen, wollte einen Chef anrufen, Chef, ich bin im Fegfeuer, hol mich hier raus. Nicht? Aber da kam mir diese Frage, die brach in mir auf, wem gehörst du? Ich bin dein, rette mich. Das sagte schon David. Und so, während er auf mich reinbrüllt und nichts stehen lassen wollte, und die Arbeitskollegen sagen, wer mag das, brauchst du dir nicht gefallen lassen, werde ich still und bete, Herr, ich bin dein, segne mich. Und wenn du schon dabei bist, segne auch ihn. Und lass diese ganze verfahrene Situation so ausgehen, dass du verherrlicht wirst. Ich gehöre dir, erbarme dich meiner. Der Kollege sieht mich an, sagt nichts. Dann sagt er auf einmal, gell, ich war ein bisschen heftig, ne? Sagt ja. Sagt er, schau mal, jetzt zeige ich dir mal, wie du das richtig machen könntest. Da hat er mir ganz geduldig, ganz liebevoll, ganz vorsichtig, ganz vorbildlich, nicht? Gezeigt, schau mal, ich hätte das so und so und so hingestellt und dann musst du das so und so binden, damit das nicht runterfällt und von hinten was vorfällt und so, ne? Ja. Und Schritt für Schritt bauen wir diese Möbel in diesen Umzugswagen hinein. Die Kollegen stehen hinten und gaffen. Einer von ihnen war so ein Aushilfskraft, der fragt, was ist denn hier passiert? Und der andere, der Manuel, kennt mich schon länger, der sagt, oh, wahrscheinlich hat der Walker wieder bettet. Ich bin dein, rette mich. Wem gehörst du? Wer bist du? Wir können auch hier, ach, es gibt so viel, aber die Zeit reicht nicht. Lassen wir das mal. Titus 2, Vers 2 bis 4. Da ist die Rede davon, dass älteren Frauen Vorbild sein sollen den jüngeren Frauen und ihnen unterweisen, ihnen Anleitung angedeihen lassen sollen, wie sie ihre Kinder lieben, wie sie ihre Männer lieben. Seht ihr, das ist etwas, das wird einem nicht in die Wiege gelegt. Das muss man lernen. Und das kann man lernen. Und das muss man üben. Ich konnte herrlich mal Klavier spielen. Habe im Gymnasium Klavierabende mitgestaltet. Ne? Schubert. Ganz komplizierte Dinger. Aber dann habe ich nicht mehr geübt. Und wenn ich mich jetzt ins Klavier setze, das ist ein elendes Rumgestochere. Ja, ja. Lernen, üben, drinbleiben, dranbleiben. Das ist das, was uns Paulus hier in diesem Kapitel sagen will. Wir leben auf das Ziel zu. Und das heißt ewigkeitsgerechte Lebensweise. Das Zeitgemäße, das umschreibt er so. Ich habe es euch oft gesagt und jetzt beschwöre ich euch unter Tränen. Hütet euch vor allen, die von sich behaupten, Christen zu sein, aber durch ihr Leben erkennen lassen, dass sie Feinde des Kreuzes Jesu Christi sind. Ihr Weg führt unausweichlich ins Verderben. Im Grunde leben sie nur für ihre Triebe und Begierden. Und worüber sie sich schämen müssten, darauf sind sie sogar stolz. Sie denken an nichts anderes als an das Leben auf dieser Erde. Das ist die Gegenseite. Das ist das Gegenbild. Das ist das Zeitgemäße. Und davor will uns hier Paulus bewahren. Ja, wir wollen heute doch das Herrenmahl feiern. Und deswegen komme ich jetzt zum Schluss mit einem kleinen Beispiel, das es zusammenfassen darf. Ihr wisst ja, wir haben ja unsere kleine Jana zu uns genommen. Da war sie 2 Jahre alt. Die Umstände, aus der sie kamen, waren so, dass in uns bald der Wunsch erwachte, sie auch zu adoptieren. Und das Jugendamt war eingeschaltet. Wir waren auch mehrfach bei einem sehr guten Kinderpsychologen. Und dann habe ich begriffen, das sagte dieser gute Mann, das Kernproblem dieses Mädchens ist, dass es nie wirkliche Geborgenheit erfahren hat. Und dann erzählt er uns, dass das große Ringen jetzt sein wird. Das ist die große Herausforderung. Dass dieses Kind jetzt euch prüfen wird, euch auf die Probe stellen wird, ob sie bei euch wirklich Geborgenheit erfahren kann, ob ihr es wirklich ernst meint. Ich sage das jetzt in meinen Worten. Und dass man sich auch auf manche Herausforderung in dieser deswegen gefasst machen muss. Und so kam es eines Tages, da war ich dabei, die Kleine bettfertig zu machen. Und da ging es darum, dass sie ihr Zimmer aufräumen sollte. Und das Zimmer war nur voll gestreut mit all ihren vielen Spielsachen. Und ich sage, Kleine, komm, wir räumen auf. Ich gehe schon auf die Knie, ich fange an aufzuräumen. Und dann merke ich, die steht rum und hilft nicht. Dann sage ich zu ihr, komm, Jana, komm und helf mir. Ich bin ja da, ich helfe ja mit. Und ich ziehe sie sanft auf ihre Knie. Und sie hilft am Anfang ein wenig, nicht sonderlich begeistert. Ja, und weil ich bin, wie ich bin, ziemlich konzentriert und fixiert, bin ich da also ganz systematisch am Aufräumen. Und irgendwann mal merke ich wieder, ja, die Kleine, die hilft nicht, die macht nichts. Und da will ich mich umdrehen, gucken, wo sie ist. Und gerade dann steht sie hinter mir und hat dann so ein Holz-LKW, so ein blaues, das wir haben, so ein Sattelschlepper. Nicht? Ungefähr diese Größe. Und dann hat sie es über den Kopf gehoben, mir voll ins Gesicht reingeknallt. Nicht? Jetzt, wenn meine anderen Kinder das gemacht hätten in dem Alter, da hätten sie ihren Papa erlebt als Richter, als Geschworener und als Henker in Personaleinheit. Nicht? Ja, ja. Aber da fiel mir ein, Prüfung, auf die Probe gestellt werden. Bist du echt? Kann ich mich auf dich verlassen? Gibt es bei dir Geborgenheit? Und dann habe ich die Kleine genommen, also sie hat sich gleich in die Ecke vertan, hat sich zusammengekauert, hat wahrscheinlich gedacht, jetzt setzt was. Und ich habe mich auf den Stuhl gesetzt und ich habe ihr freundlich zugerufen, sie soll doch zu mir kommen. Und nach einigem Zuruf kam sie dann so auf mich zu und als sie wieder in erreichbarer Nähe war, kraulte sie sich wieder zusammen, dachte, jetzt setz. Und ich habe sie ganz vorsichtig genommen und ich habe sie auf meinen Schoß gesetzt und ich habe ihr gut zugeredet. Ich habe so alle Kinderlieder, die mir noch so in den Sinn kommen wollten, versucht vorzusingen. Und jedenfalls die Kleine guckt mich ganz intensiv an, so richtig in die Augen. Nee. Und dann fing sie an zu weinen. Die ist richtig zusammengebrochen, ist die Kleine. Geschüttelt hat sie an ihrem kleinen Körper. Ja. Ich habe sie ausweinen lassen. Dann guckt sie mich eine Weile an und dann nimmt sie ihre kleine Hand und streicht mich an die Wange und dann sagt sie mir, wo wäre ich, wenn ich dich nicht hätte? Wo wäre ich, wenn ich dich nicht hätte? Versteht ihr? Das ist die Botschaft von Philipper 3. Was auch immer geschehen mag, meine lieben Brüder, freut euch. Freut euch in dem Herrn. Freut euch, weil ihr zu Christus gehört. Ich werde nicht müde, euch das immer und immer wieder zu sagen, weil ich doch weiß, dass eure Gewissheit dadurch größer wird. Freut euch in dem Herrn. Amen.